886 Radiothek.
Ich bring gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu ein paar Schlagzeilen und damit ein paar der Top-Themen des Tages und starten da mit einer Geschichte, das vielleicht gar nicht so mitbekommen, weil es doch sehr quasi mal in erster Linie lokalpolitisch relevant ist, aber es ist natürlich trotzdem ein Thema und erinnert vor allem wahrscheinlich einige auch an die dann doch recht größer gewordene Geschichte um den Grafenwörther Bürgermeister Riedl, der ja da sich auch Immobiliengeschäfte quasi ein bisschen zugeschnitzt hat, so zumindest der Vorwurf hat ihn ja auch den Job als Gemeindebundpräsidenten gekostet, sprich Grundstücke kaufen, Umwidmung und dann Bauland draus machen und dann natürlich groß profitieren, werden sich glaube ich einige von euch erinnern. Ähnliche, ja, erinnere die Geschichte daran an etwas, das jetzt in Wien da herausgekommen ist oder gerade aufgedeckt wird. Da schreibt die Wiener Zeitung, der rote Schrebergarten-Cluster. Und falls ihr es noch gar nicht mitbekommen habt, worum geht es mal grundsätzlich? Da geht es um den Donaustädter Bezirkschef Nevirivi von der SPÖ und um den Kauf von Grundstücken in einer Schrebergartensiedlung. Und zwar kurz bevor dann dieser Schrebergarten komplett im Bauland umgewidmet worden ist, was die Gründe vom Wert her ungefähr verdoppelt. Mhm. Das ist das Problem an der Geschichte und das, was halt da, wie auch die SPÖ selber sagt, für eine doch sehr schiefe Optik sorgt. Und Problem auf der einen Seite eben mal, Nevirivi hat laut seiner Aussage und so wie es auch ausschaut, zwar nicht unbedingt die Umwidmung direkt beeinflusst, aber er hat vorher davon gewusst. Er hat sogar auch im Kleingartenverein vorher angekündigt und dann sich eben ein Grundstück gekauft und just kurz drauf wird das Ganze umgewidmet in den Baugrund und die Wiener Zeitung schreibt da jetzt eben, da gibt es aber mehrere, deswegen auch die Überschrift vom roten Schrebergarten-Cluster. Es sind einige weitere hochrangige SPÖ-Politikerinnen involviert, wohnen auch dort, haben auch dort Grundstücke und eine davon dürfte auch in den Prozess der Umwidmung involviert gewesen sein. Und zwar Julia Lesacher hat da eben die heutige stellvertretende Bezirksvorsteherin von Maria Hilf, hat sich da auch was gekauft, zwar schon 2016, aber dann mit dem Obmann des Vereins sich quasi sehr engagiert dafür, dass es die Treffen gibt für die Umwidmung und dass dann auch da Sitzungen gibt und so weiter und Kontakt zwischen den Behörden. Das hat auch dann sehr lobend erwähnt worden eben vom Obmann, dass sie da sehr viel geholfen hat und sehr tätig war dafür. Und das ist natürlich eben die schiefe Optik, die halt angesprochen wird und dass dann eben andere Politiker wie eben Nevirivi halt Bescheid wissen davon und sich dann eben zufällig kurz vor der Umwidmung ein Grundstück kaufen und sich das halt dann quasi vergolden lassen. Das ist natürlich eine schiefe Optik und warum ich es auch wichtig finde, einfach man sieht eben, es ist, sei es eben in Grafenwörth gewesen mit dem Bürgermeister oder eben in Wien beim Kleingartenverein, diese Dinge, diese kleinen Geschichten sind aber die, wo man sich auch sagt, nein, Moment einmal, wer es kann, riecht es, so sollte es nicht sein. Und das ärgert dann natürlich schon auch die Bevölkerung, man sagt, naja, die meisten können es nicht so richten, müssen schauen, dass sie es überhaupt, weiß ich nicht, Wohnung leisten können oder den Grund erhalten, den man irgendwie vielleicht erbt oder sonst was. Und andere haben da halt Vorwissen oder dichten da was um und zusammen. Und machen sie es halt dann schön. Sehr, sehr schräge Geschichte, sagen wir so.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, sie tun sich ja damit auch keinen Gefallen.
Wenn es rauskommt,
wenn es dann rauskommt.
Ja, ne? Wenn es rauskommt, dann also, nicht.
Es trägt halt eben zu diesem Image halt bei. Ne?
Die Frage ist natürlich, wie oft kommt es nicht raus?
Natürlich, ja.
Das ist halt die andere Frage, weil ganz viele werden sich jetzt denken, na, wissen wir, ist eh immer schon so gewesen und ist überall so. Die Frage ist, sollte das so sein? Sollte das so sein? Ja, also, ja, schiefe Optik bei dieser Geschichte. Ja. Kinga, anderes Thema, was sehr Ernstes.
Genau, gestern war Welt-Alzheimer-Tag und im Kurier gibt es dazu einen interessanten Artikel, der sich mit den Faktoren beschäftigt, die einerseits das Alzheimer-Risiko begünstigen, aber auch mit den Faktoren, die es minimieren. Und der Kurier schreibt da eben, durch Prävention und Lebensstiländerungen könnten bis zu 40% der Erkrankungen vermieden werden. Das ist insofern sehr gut, nachdem es ja da nach wie vor keine Heilung gibt gegen Alzheimer. Also Risiko erhöhen, folgende Dinge, klar, die man generell nicht wirklich machen sollte, wenn man einen gesunden Lebensstil anstrebt. Das ist halt eben sowas wie Rauchen, na klar, übermäßiger Alkoholkonsum, auch Diabetes trägt natürlich dazu bei, generell eine schlechte Ernährung, ja, klar. Im frühen Lebensalter zählt aber auch schon schlechte Bildung dazu, also wenn man von Anfang an kognitiv nicht so wirklich gefordert wird, ist das auch schon mal schlecht. Bluthochdruck dann im mittleren Alter und dann vor allem im höheren Alter, wenn man sich halt eben isoliert, wenn man körperlich sich nicht wirklich betätigt, Luftverschmutzung, Depression, also ja, wie gesagt, alles, was eh nicht wirklich zu einem guten Lebensstil gehört, erhöht natürlich das Risiko für Alzheimer, aber eben positiv, es gibt halt auch Dinge, denen man dem zumindest ein bisschen entgegenwirken kann. Auch das wiederum logisch sind halt so Sachen wie gesunde Ernährung, gescheit bewegen, kein Übergewicht, kein übermäßiger Alkoholkonsum, nicht rauchen. Das ist eh alles klar. Aber halt auch so Dinge wie eine kognitive Stimulierung. Also zum Beispiel wirklich simpel Kreuzworträtsel lösen oder so Dokus lösen, rätseln. Aber auch generell kulturelle Interaktion, also, und das steht auch da, überlesen bis Fernsehen, eigentlich wurscht. Also Hauptsache, man tut halt, was man fordert, das Gehirn, ich meine, ist jetzt auch nicht wurscht, was man schaut, aber halt, ja, sinnvolle Dinge. Und auch soziale Interaktion gehört auch dazu. Also auch, dass man sich unterhält und Gespräche führt und diskutiert und halt einfach das Hirn fördert, ne? Das ist, ja, also gehört alles dazu.
Also da würde ich sagen, der neutrale Boden dafür ist der Wirtshaustisch, ja, da gibt's auf der einen Seite Alkohol, aber dafür wird er diskutiert. Risiko quasi ausgeglichen, ja. In der Balance. Ich glaube, die Balance ist immer das Wichtigste wahrscheinlich, dass man halt nicht zu viel von den negativen Dingen tut.
Und wie immer auch guter Schlaf, das trägt auch da positiv dazu bei. Also wichtiger, guter Schlaf ist wichtig.
Nimm ich gern. Und dann schauen wir noch zu einer Geschichte, gestern relativ groß in den sozialen Medien herumgegangen und viele Medien schreiben auch darüber. Unter anderem schreibt der Standard, linker Sender und Anführungszeichen FPÖ-Chef Kickl kommt nicht zum Puls 24 Bürgerforum. Ist ein neues Format auf Puls 24, da laden sie alle Parteichefs und Chefinnen ein. Andreas Babler war der Erste, jetzt ist dann Beate Meinl-Reisinger von den Neos dran. Es sollten alle kommen und das ist so eine Art, ja, Wirtshaus-Setting unter Anführungszeichen, sage ich jetzt einmal. Und da werden die Politiker, Politikerinnen interviewt von Corinna Milborn, aber auch eben mit Zwischenfragen von Bürgerinnen und Bürgern. Ja, natürlich sind die im Vorfeld quasi abgeklärt, was sie da sagen werden. Ja. Aber jetzt eben die Meldung von der FPÖ per Mitteilung, ja, sie gehen da nicht hin, Kickl geht da nicht hin und eben, weil es ein linker Sender ist, es ist vor allem auch ein Overkill an derartigen Formaten und dann auch noch in einer Aussendung bei Puls 24 handelt es sich auch um einen linken Sender, der in der Vergangenheit den Kampf gegen die Inhalte und Positionen der FPÖ zu einer zentralen Aufgabe gemacht hat. Sowohl in Diskussionsformaten als auch bei Interviews haben die Moderatoren weniger eine neutrale Herangehensweise als vielmehr ihre eigene Haltung ins Zentrum der Sendung gestellt und so weiter und so fort, wird da eben ausgeführt, dass halt quasi die FPÖ den Eindruck hätte, der Sender als Ganzes und alle Interviewer, Interviewerinnen wären gegen sie und gegen ihre Positionen. Ja, natürlich ist da die, wie soll ich sagen, die Reaktionen haben nicht lange auf sich warten lassen online. Die einen haben es halt natürlich ein bisschen ins Lächerliche gezogen und gesagt, er traut sich nicht. Die anderen haben wieder auch Fans gesagt, ja, hat er auch nicht notwendig und gleich ins selbe Horn gestoßen. Die links-linken Medien, denen braucht er sich gar nicht stellen. Das ist ja natürlich eine Geschichte, die öfter auch gerade von der FPÖ besonders bedient wird, quasi Medien, alle links, alle böse und sind so und so nur gegen uns.
Wir sind die einzigen, die euch die Wahrheit
gesteuert.
Sagen.
Ja, fairerweise gegen Medien sind aber fast alle Parteien, also zumindest sehr viele, legen sich immer wieder auch dann direkt mit ihren Interviewpartnern an, die sie halt fragen und so, na, weil sie das so drehen, weil sie das tun, das macht jetzt nicht nur die FPÖ, das machen eigentlich
das stimmt,
fast alle Parteien,
das stimmt.
Dass sie sich immer in eine Opferrolle gegenüber den Medien stellen. Weil halt einfach, wenn nicht freundlich berichtet wird, dann fühlt man sich angegriffen und persönlich beleidigt. Spannend ist aber trotzdem natürlich, warum stellt er sich jetzt eigentlich nicht? Das ist eine Fläche, da könnte er es ja nutzen. Wobei man natürlich sagen muss, die Zuschauerzahlen von Puls 4, Puls 24 sind jetzt nicht so groß, wenn man es im Vergleich schaut. Beim ORF-Sommergespräch war er, das war schon ein großes Publikum. Weit über 500.000, Richtung 750.000 Menschen haben da zugeschaut. Und das Ding ist oft, was auch Politikerinnen und Politiker immer geraten wird strategisch, in gewisse Sendungen muss man überlegen, gehe ich hin oder nicht, auf die Gefahr hin, wenn ich es gut mache dort, sehen es nicht so viel Leute. Aber wenn ich einen Fauxpas habe, wenn mir irgendwas passiert, was ich am Plätzchen rede oder was Falsches sage, dann geht es vielleicht viral und dann sehen es potenziell viel mehr Menschen, als die Sendung gesehen hätten. Das heißt, das ist oft eine Überlegung von allen Politikerinnen, ja, wohin gehe ich, wo stelle ich mich, teilweise auch sehr kritischen Fragen und einer schwierigen Situation auf die Gefahr hin, dass ich im besten Fall nicht verliere, aber im schlechtesten Fall sage ich irgendwas, was dann gegen mich verwendet wird und das wird dann ausgebreitet und ausgeschlachtet auf allen Ebenen.
Kontrahiert aber das Argument, das er beim Sommergespräch ja schon war. Weil da sehen sie ja dann eben viel mehr.
Na, aber da ist die große Fläche, dass du dich gut präsentieren kannst. Also wenn du dort gut performst, sehen es einfach sehr viele Menschen.
Ach so, ja.
Das ist der Vorteil quasi von einer großen Fläche. Und das andere natürlich, was man beim FPÖ-Chef Herbert Kickl gerade auch bedenken kann, ist, er ist in den Umfragen einfach wirklich an der Spitze, abgeschlagen alle anderen Parteien.
Ist so,
und da ist natürlich die Situation, da will man halt dann auch jetzt nicht verlieren. Das ist ja auch analysiert worden beim Sommergespräch im ORF, hat er versucht eben schon auch ein bisschen staatsmännisch zu sein, weil in der Größe, wo die Partei jetzt gerade steht, kann man halt nicht mehr nur quasi die extremen Leute ansprechen, also versucht man in der Mitte zu sein, aber man will die Extreme noch nicht vergraulen, indem man zu sanfte Positionen vertritt. Das heißt, da jetzt ist natürlich eine mögliche Strategie zu sagen, schauen wir einfach, dass wir bei den Prozenten, die wir jetzt sind, bleiben und die halten.
Mhm.
Sprich, nur nicht zu viel tun, wo wir potenziell irgendwie vergraulen. Entweder die Mitte oder unsere Stammfans.
Ja, das macht schon irgendwie Sinn.
Insofern, ja, einige sagen jetzt natürlich haha und hier und da dauert sich nicht, aber in Summe wahrscheinlich strategisch gar nicht mal so eine unschlaue Überlegung. Und natürlich, man kann wiederum das, was man immer bedient, das Narrativ, die bösen linken Medien, das kann man halt weitererzählen und die Fans nehmen das auch weiterhin dankbar auf.
Und dass er ein Stratege ist und sich alles überlegt, das wissen wir
alle Politiker sich alles strategisch genau überlegen. Also entweder, wo sie sich ihre Grundstücke kaufen oder in welche Sendung sie gehen.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6